Ja, Lena, nun ist dein Tag herangerückt. Einmal verschoben und hoffentlich nicht verrückt, sondern nur herangerückt. Nun ist er da mit herrlich schönem Wetter. Ich glaube, letztes Wochenende war nicht so schön. Ne? Erinnere ich mich irgendwo, dass letzten Sonntag ging, aber davor das Wochenende war, glaube ich, dies mit dem heftigen Regen, wo es so viel geschüttet hat. Also von daher haben wir den richtigen Tag ausgesucht heute. Jo, und es sind auch eine ganze Menge gekommen, das freut mich, auch dort, wo du wohnst und von deiner Familie, auch das finde ich schön. Wer im Moment die Medien anmacht, das Fernsehen, Radio, Internet, je nachdem, wo ihr, wenn überhaupt, Nachrichten guckt, ich mache jetzt mal das allgemeine Du oder Ihr, das ist für mich leichter, als wenn ich jetzt dauernd zwischen Du und Sie hinterher springen möchte, ich hoffe, das ist okay, es verzeihen mir alle, dass ich das mal auf die Art und Weise mache. Es gibt zwei Dinge, die im Moment so besonders stark zumindest mir auffallen in den Medien. Das eine, das ist die große Flüchtlingswelle, die von Afrika und Südosteuropa so über unseren westeuropäischen Kontinent hereinbricht. Und das andere sind in diesem Land diejenigen, denen das nicht gefällt. Beide sorgen für mächtig Medienrummel. Die einen verlassen ihr Land, weil sie entweder dort aus politischen oder religiösen Gründen nicht mehr leben können oder weil einfach aus wirtschaftlichen Gründen eine Existenz schwierig ist. Und die anderen sagen, hier kommen uns zu viel Fremde in unser Land. Interessanterweise gibt es etwas, was beide Gruppen miteinander verbindet. Lena, hast du eine Idee? Hast du zugehört? Was beide Gruppen miteinander verbindet, so gegensätzlich sie sind, haben sie etwas gemeinsam. Die ganzen Asylsuchenden und denen, denen das nicht gefällt. Alle wollen sie leben. Und sie wollen ein gutes Leben haben. Ein Leben, das ihnen angenehm ist und ihnen gefällt. Das ist nämlich das, was allen gemeinsam ist. So paradox das klingt, sind die Interessen sehr gegensätzlich. Und den Bibeltext, den mir Gott für heute aufs Herz gelegt hat, der hat auch etwas mit Leben zu tun für diesen Anlass, für deinen Tag. Und wer eine Bibel mitgebracht hat, den lade ich ein, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, also die Geschichte von Jesus nach Markus. Aber ich lese sie auch vor. Und das 10. Kapitel, Markus 10. Und dort werde ich ab Vers 17 loslegen. Jesus geht von einem Ort, wo er gerade gewesen ist, weg. Und während er geht, läuft jemand herbei. Ein Mann lief herbei und fiel vor ihm auf die Knie nieder und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe oder erbe? Ewiges Leben. Ich habe den Eindruck, ich weiß ja nicht, wie es den Anwesenden hier so geht, wie es euch geht. Das ist eine Frage. Also bisher ist zu mir noch keiner gerannt gekommen und hat gesagt, Armin, kannst du mir sagen, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Matthäus, wenn wir in der Fußgängerzone sind, wie oft ist uns die Frage schon gestellt worden? Das könnt ihr nicht sehen, nullmal. Wenn wir mit den Leuten geredet haben, wie sehr hat sie das interessiert bisher? Wie sehr beschäftigt die Leute diese Frage? Das ist so unterschiedlich, ne? wie sich damit auseinandersetzen mit dieser Frage. Wir gehen manchmal so, Matthäus ist da oben, mit dem bin ich öfter unterwegs, ein Jugendlicher, du kennst den Lena. Und wir sind hier auch teilweise an Stellen, wo ich mich normalerweise auch nicht so gerne aufhalten würde. Und wir haben uns unterhalten mit, hier gibt es so eine Stelle, treffen sich viele Drogenabhängige, dort sind wir ab und zu finden, nicht weil wir Drogen nehmen, sondern weil wir gerne mit den Leuten ins Gespräch kommen wollen. Und in der Hoffnung, dass sie irgendwo wir andocken können, ihnen von Jesus zu erzählen und dass Jesus einen Unterschied in ihrem Leben macht und dass sie rauskommen aus dieser Situation. Und wir haben uns mit einem unterhalten und der ist 50, das ist für dich, Lena, steinalt, denke ich mal. Ja, 50 Jahre steinalt, danke. Irgendjemand hat mal, ja, mein Sohn hat neulich ganz freundlich von oben gesagt, Papa, ich habe deinen Hubschrauberlandeplatz neulich fotografiert. Danke. Ich sehe das ja nicht, dass nicht immer so viele da oben sind. So viele Haare auf dem Kopf. Ich bin noch keine 50, aber dicht davor. Und dieser alter Mann, je nachdem, mit seinen 50, der hat mit seinem Leben schon vollkommen abgeschlossen. Und ich habe ihn so gefragt, sag mal, wie ist denn so, hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wie es dann so weitergeht? Ja, ich habe meinen Körper der Uniklinik gespendet, die kriegen den dann. Ja, und dann? Ja, dann wird er eingeäschert, wenn sie ihn benutzt haben. Ja, und dann? Ja, das war's dann. Und habe ich gefragt, hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch ein Danach geben könnte? Es gibt kein Danach. Ich glaube, er ist keine Ausnahme in dieser Vorstellung, sondern das ist, man muss nicht unbedingt drogenabhängig sein in unserem Land, um solche Gedanken zu haben. Eine andere Situation, wir haben jemanden kennengelernt, der die Überreste beseitigt, wenn jemand zu lange tot in seiner Wohnung gelegen hat. Das war sein Beruf viele Jahre lang. Sehr unangenehm, also sehr viel auch mit Tod zu konfrontiert. Und auch den habe ich gefragt, Mensch, wenn du so viel dich beschäftigst mit so einem Thema, hast du mal über deinen eigenen Tod nachgedacht? Ja, ich möchte auf jeden Fall, dass meine Nachbarn Schlüssel zu meiner Wohnung haben. Ich möchte nicht so lange in der Wohnung liegen bleiben. Dann habe ich gesagt, das ist doch für dich völlig egal. Na, ich möchte es trotzdem nicht, es ist mir unangenehm. Und ich habe mal gedacht, hast du mal über das danach nachgedacht? Hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Es ist eine Frage, die niemanden zu beschäftigen scheint, außer ganz wenigen. Und ich weiß nicht, also es hängt ja auch mit dem heutigen Tag etwas zusammen. Du hast ja eine Entscheidung getroffen, das werden wir gleich auch noch sehen, die weit über diesen Tag hinausreicht in deinem Leben. Schauen wir mal ein bisschen, ich lese die Geschichte mal etwas im Zusammenhang und dann gucken wir uns ein paar Passagen raus. Ich fange nochmal an. Und als Jesus auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter, er war sehr reich. Und Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche reich sind und Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte und Jesus antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten außer sich und sprachen zueinander, wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht. Oder bei Menschen ist unmöglich, aber bei Gott nicht, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Frage nach dem ewigen Leben und nach dem Reich Gottes hängt zusammen. Ich glaube, Reich Gottes Frage ist noch eine, die Menschen weniger beschäftigt. Und du lässt dich heute taufen. An sich, offensichtlich hast du den Weg durch das Nadelöhr geschafft. Ich will nicht hoffen, dass du ein Kamel bist, aber trotzdem den Weg durch das Nadelöhr geschafft hast. Und ich wünsche mir sehr, dass manche, die heute mit dabei sind und daran Anteil haben an dem, was du heute vollziehst, einerseits verstehen, wie ein Kamel es durch ein Nadelöhr bringt und ein echtes Kamel durch ein echtes Nadelöhr, wiewohl du kein Kamel bist. Auch die anderen, die vor dir durchgegangen sind und viele sitzen ja hier, sind es auch nicht. Obwohl manchmal fühlt man sich so, ne? Ebert, wie man das macht. Ich möchte noch ganz kurz erstmal wieder an den Anfang der Geschichte kommen. Er nennt ihn ja guter Lehrer und Jesus reagiert darauf. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus macht etwas, ich weiß nicht, wie weit ihr ihn alle schon kennt, aber etwas, was meine Mutter mir, als ich Kind war, immer gesagt hat, das ist mega unhöflich. Das Wort mega gab es damals noch nicht. Also sie hat gesagt, das ist sehr unhöflich. Man beantwortet niemals eine Frage mit einer Gegenfrage. Jesus macht das mit Vorliebe. Wer die Geschichten von Jesus liest, der liest immer wieder, dass Jesus Fragen mit Gegenfragen beantwortet. Aber das sind meistens sehr schlaue Fragen. Er stellt Gegenfragen, weil er den Leuten helfen will, dass sie selber auf Ideen und Gedanken kommen. Und er macht hier etwas sehr deutlich. Er sagt, hallo, du nennst mich als Menschen, der ich im Moment für dich als Mensch vor dir stehe, nennst du mich gut. Es gibt aber nur einen, der gut ist. Und er macht ihm das sofort deutlich. Du kennst die Gebote und er zählt ein paar von den 10 Geboten auf, die nämlich das Zwischenmenschliche zwischen uns anbelangen. Und wenn man das so liest, wenn ich so mit Leuten ins Gespräch komme, wenn es dann irgendwas gibt, was die Leute sagen, was sie gut finden, sind die 10 Gebote. Finde ich prima, müssen wir uns dran halten. Bei welchem soll man denn anfangen und fragen, wie sie sich dran halten? Du sollst nicht töten, da würde wohl wahrscheinlich die meisten in unserem Land noch sagen, das tue ich nicht. Wer aber die Bergpredigt liest, und dort steht, Jesus sagt, wenn du schon über deinen Nächsten denkst, du Idiot, dann hast du schon gegen dieses Gebot verstoßen, du sollst nicht töten. Jo, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gedacht. Spätestens, wenn du Auto fährst, kann ich mir vorstellen, dass so manches in deinem Kopf hochkommt, je nachdem, wie andere sich im Straßenverkehr verhalten. Und es sind ja meistens die anderen, nicht einer selber. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Da ist ja bei uns in unserem Land überhaupt schon die Frage, was ist die Ehe? Und das Thema Sexualität hat ein ganz anderes gewonnen, als es vielleicht jemals hatte in der Geschichte. Und Ehre Vater und Mutter. Ich habe mal eine Sache erlebt, da wurden Kinder gefragt von Erwachsenen, das war so eine Kinderstunde, wie die Eltern mit Vornamen heißen. Und die Kinder haben dann so die Vornamen der Eltern gesagt und ein Mädchen wusste das nicht. Ja, wie heißen denn deine Eltern mit Vornamen? Ich weiß es nicht. Wie nennen sich deine Eltern denn, wenn sie zu Hause sind und sich unterhalten? Ja, Olla Pinsel und alte Schachtel. Da fällt es schwer, die Eltern zu ehren, wenn die selber sich nicht mal gut verhalten. Es ist schon, wenn man das genauer hinschaut, ist es gar nicht so einfach mit diesen 10 Geboten. Und dieser junge Mann sagt, das habe ich alles schon gemacht von Kindheit an. Ich glaube, keiner von uns, und das versucht Jesus hier als erstes deutlich zu machen, kann von sich behaupten, dass er ein durch und durch guter Mensch ist. Dass er immer nur Gutes tut oder sie und dass wir immer nur gute Gedanken haben. Wer das von sich behauptet, ich glaube, der hat noch nicht wirklich wahrhaft in den Spiegel geschaut. Und du musst vielleicht gar nicht Gott fragen, sondern frag einfach mal, wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner, wenn du befreundet bist, vielleicht schon mehr als einen Monat, deine Partnerin oder dein Partner. Wenn du in so einer Jugendeinrichtung bist wie du, Lena, dann brauchst du nur deine Mitbewohner zu fragen, ob immer nur alles so richtig gut ist, was von dir kommt. Die werden dir schon eine richtige Antwort geben darauf. Wir kriegen das nicht hin. Das ist das Erste, was Jesus deutlich machen möchte. Aus eigener Kraft schaffen wir die Sache mit Gott nicht. Es ist einfach nicht machbar. Und dann sagt Jesus zu ihm noch etwas. Er sagt ihm das gar nicht aus eigener Kraft. Er lässt ihn da so selber so ein bisschen nachdenken. Aber er sagt als nächstes, okay, wenn du also meinst, dass du perfekt bist und dass du das alles hingekriegt hast, schon seit deiner Jugend an, also seit du einigermaßen vernünftig denken kannst, hast du das bisher alles hingekriegt. Gut, dann geh hin, weil eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und der gute Mensch geht ganz frustriert von dann, weil er sehr reich ist. So, Lena, du hast nicht viel, ne? Also für dich ist das ein ganz lockerer Text. Also die Hürde hast du schon mal gemeistert, ne? Also ich weiß nicht, ob du viele Güter hast und viele Immobilien und irgendwo noch Goldreserven auf der Bank in einem geheimen Schließfach oder so. Du schüttelst den Kopf. Das Haar ist Gold, aber dafür kriegt man nicht so viel, wenn man das verkauft. Also von da kannst du ganz locker und entspannt bleiben. Und die Frage ist dann auch, manche meinen, Jesus ist also absolut wohlstandsfeindlich und Geld darf man nicht haben. Es gibt auch manche, die sogar sagen, die Bibel sagen, Geld ist schlecht. Das glaube ich nicht. Vieles spricht dagegen, weil wir haben sehr fromme und sehr reiche Leute in der Bibel. Und wenn man Jesus selber anschaut, wenn er wirklich so ein Problem an sich mit Geld gehabt hat, das heißt, man muss sich ja fragen, wie hat er sein 3,5-jähriges Wirken finanziert? wie hat er das hingekriegt? 3,5 Jahre als Wanderprediger umher zu sein, muss ja irgendwo auch von was leben. Er hat auch noch 12 Schüler mitgehabt, die wollten auch noch was zu essen haben. Also eine Minischule gegründet. Und er hat nicht gesagt, dass sie Schulgeld bezahlen müssten. Keiner von denen musste Schulgeld bezahlen. Es gab reiche Frauen, heißt es in der Bibel, die ihn finanziert haben. Wenn er ein Problem mit Reichtum hätte, dann hätte er das nicht gemacht. Das passt nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite hingehen und sagen, Geld an sich ist schlecht und auf der anderen Seite die Hand aufhalten und es nehmen. Manche haben mal gesagt, dass die Kirchen so viel Sammlungen machen in der Kirche, damit sie die Menschen nicht mit diesem schlechten Geld so sehr belasten. Und vielleicht noch was ganz Lustiges, gerade so für die, oder auch Interessantes. Als Jesus am Kreuz hängt, da nehmen die Soldaten, die drunter sind, und teilen sich seine letzten Hab und Gut unter ihm auf. Und darunter, nein, es ist ganz einfach, die Geschichte ist ganz nett. Oder, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt noch, aber die anderen kennen die noch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Und unter anderem ist es so, dass sie sein Untergewand, sprich seine Unterhose, dass sie die nicht durch zwei Teile teilen, sondern dass sie um sie losen. Warum machen sie das? Das heißt in diesem Text ausdrücklich, weil sie aus einem einzigen Stück gewebt ist. Wenn man das nach heute übertragen würde, Jesus hat also quasi Designerunterwäsche getragen oder so richtig teure, also nicht eine Unterhose von C&A, sondern irgendwo aus einer Nobelboutique. Also wenn er schon solche Unterwäsche anhatte, dann denke ich, wenn er ein Problem mit Reichtum hat, das passt nicht. Es passt einfach nicht in jemand rein, also zu Jesus, zum Charakter von Jesus würde es nicht passen. Auf der einen Seite sagen, Reich oder Geld überhaupt ist schlecht. Und auf der anderen Seite die Hand aufhalten und annehmen von denen, die gerne ihm gegeben haben, um ihn zu finanzieren und das Leben nicht nur zu finanzieren für diesen Dienst, den er getan hat, sondern auch sogar noch angenehm zu machen. Also es gibt ja Dinge, die man nicht unbedingt braucht zum Überleben. Aber es reicht ja einfach, was anzuziehen. Es muss ja nicht gleich Markenklamotten sein. Aber es gab sogar in Anführungsstrichen Markenklamotten für ihn damals. Ich denke, das Entscheidende in dieser Geschichte, in diesen Sätzen, die Jesus sagt, ist etwas anderes. Da geht es um einen Schatz. Er sagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen zumindest in unserem Land nicht verstanden haben. Und du hast es zumindest verstanden, sonst wirst du heute nicht hier. Wir haben die Prioritäten etwas verschoben. Wir sehen Schatz sehr im Materiellen. Nur das Problem ist, ja, es ist gut, sagen wir so, Geld brauchen wir. Ohne Geld geht es nicht. Aber mit Geld kann ich mir keine echten Freunde kaufen, wenn ich die Junkies im Park frage da unten in Hamm hier, die sagen, solange du hier Geld hast, hast du Freunde, sobald du nichts mehr hast, ist keiner mehr da. Ist einfach, will keiner mehr was von dir wissen. Sondern es gibt Schätze und echte Schätze, die mehr wert sind als alles andere im Leben. Und Jesus sagt, der größte Schatz, den es gibt, ist er selbst. Und ich glaube, das haben viele Menschen noch nicht verstanden, dass Jesus der größte Schatz ist, den wir haben. Ein Schatz, der hier, das werden wir gleich noch sehen, in diesem Leben beginnt und der bis ins ewige Leben hineinreicht. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn man in die Kiste springt, so wie viele so den Eindruck haben. Es gab mal eine Werbung von Xbox, die ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht haben der eine oder die andere gesehen. Da sieht man ein Kind, das wird geboren und fliegt dann aus dem Kreissaal raus durchs Fenster und als Säugling so über den Wolken, über der Erde. Und während es so fliegt, wird es immer älter. Es wird erst ein Junge, dann wird es ein Jugendlicher, dann wird es ein junger Mann, erwachsen und auf einmal wird er ganz alt wie ein Rentner und dann stürzt er ab und knallt in so einen Grab hinein und dann so eine Staubwolke und er liegt im Sarg, im Grab und dann ist einfach das Ende von dieser Werbung, das Leben ist kurz, spiel mehr, Xbox. Das ist so das Lebensgefühl der Leute, aber was ist das Leben, wenn man es verspielt? Das Leben ist viel, viel mehr. Und der größte Schatz verbirgt sich in Jesus Christus. Kommen gleich nochmal dazu. Und die Jünger aber sind ganz entsetzt und sprechen wieder und sagen, wer kann dann gerettet werden? Die Jünger waren eigentlich auch arme Leute. Die Jünger, also die Schüler von Jesus, waren Fischer.
Handwerker, ganz einfache Leute, die hatten auch nicht viel, aber sie haben begriffen, oha, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Man kann im Internet mal so ein bisschen gucken und da gebt ihr einfach mal ein, es gibt so eine Suche, man kann vergleichen mein Einkommen im Vergleich zu anderen Menschen. Und da gibt es eine Seite, da kann man vergleichen, wie hoch ist mein Jahresnettoeinkommen im Vergleich zu Menschen in Deutschland, in Europa und weltweit. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe ein bisschen recherchiert, was kriegt denn ein einfacher Hartz-IV-Empfänger im Jahr? Das sind ungefähr 10.000 Euro netto, die er so aufs Jahr kriegt, mit allen Zuschlägen, die er hat. Ich habe das mal eingegeben. Wenn man einen Hartz-IV-Empfänger, das ist ja nun so gesellschaftlich das Grundeinkommen, gibt es ja so einen Begriff, was man dann hat. Also im deutschen, europäischen Vergleich liegt ein Hartz-IV-Empfänger wenn man eine Skala hat von 1 auf 100, liegt er so auf Platz, in Deutschland auf Platz 84, europäisch auf Platz 82. Weltweit, jetzt wird's spannend. Das schwankt immer so ein bisschen und es ist nicht ganz klar, welcher dazugehören, aber wir haben ungefähr 194 Staaten. Ein deutscher Hartz-IV-Empfänger liegt auf Platz 17 im Vergleich zu der Weltbevölkerung. Also er gehört noch mit zu den 9% reichsten Menschen der Erde, ein Hartz-IV-Empfänger in unserem Land. Selbst wenn einer hier sagt, ich bin arm, ja, für deutsche Maßstäbe bist du vielleicht arm. Aber dir geht es besser als 90% der Bevölkerung dieses Planeten. Wir sind reich hier in unserem Land. Das haben die Jünger offensichtlich auch begriffen. Und sie sagen dann, wer kann gerettet werden? Das geht ja überhaupt nicht. Und Jesus macht ihn auch dreimal klar, dreimal sagt er das letztendlich, das ist auch eigentlich unmöglich. Und macht ihn dann doch deutlich, bei Gott ist es möglich. Es ist auf eine Art nicht möglich. Lena, das weißt du auch schon gut. Es ist immer ganz spannend, also ich bin der Pastor hier der Gemeinde, für die, die das nicht wissen. Und wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ein paar kennen das schon, aber die noch nicht hier waren, die kennen das nicht. Also wenn ich da unten zum Beispiel mit Matthäus bei den Junkies bin, also bei den Drogenabhängigen, dann fragen die mich, die mich noch nicht kennen, sag mal, bist du von der Kripo? Und ich immer, nee, Kripo bin ich nicht. Dann sagen sie, ja gut, aber es gibt Schlimmeres. Und dann habe ich einen mal gefragt, was ist denn schlimmer als von der Kripo? Ja, einer von der Kirche. Und das geht aber nicht nur denen so, die sprechen es nur deutlicher aus, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und wir kommen auch so über Glaubensdinge ins Gespräch. Viele sagen, sie können mit Kirche nichts anfangen und mit Religion schon gar nicht. Und ich sage immer, wunderbar, da haben wir was gemeinsam. Ich kann mit Kirche und Religion nichts anfangen. Und dann sind die immer ganz geschockt, weil sie sagen, du als Pastor kannst mit Kirche und Religion nichts anfangen. Und ich sehe hier auch schon das Runzeln mancher meiner Gemeindeglieder. Was hat er denn da jetzt schon wieder vom Stapel gelassen, dass er sagt, mit Kirche kann ich nichts anfangen. Kirche wie sich und Religion, wie sich das den Menschen präsentiert in unserem Land, ist, ich muss etwas tun. Ich muss in langweilige Gottesdienste gehen. Ich muss irgendwelche blöden Sachen einhalten, die den ganzen Spaß aus dem Leben nehmen. Und es sind ganz viele Verpflichtungen und die beiden meistens auch noch, die wollen nur mein Geld. Aber darum geht es nicht. Um all diese Dinge geht es überhaupt nicht. Es gibt nur einen Schlüssel oder einen Schlüssel, den Jesus gibt, wie man in das Reich der Himmel kommt. Wie das Kamel durch das Nadelöhr geht in dieser Geschichte. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich der Himmel kommt. Kurz bevor dieser Begebenheit, direkt vor dieser Begebenheit, gibt es noch eine Geschichte in diesem Buch. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern und ruht sich etwas aus und da kommen ein paar Eltern mit ihren Kindern. Und die möchten gern, dass Jesus ihre Kinder segnet. Und die Jünger sagen, nee, der braucht jetzt seine Ruhe und jetzt bleibt mal mit euren Kindern fort, das wollen wir nicht. Und Jesus kriegt das mit und wird richtig sauer. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Die Kinder wissen, dass sie nichts leisten können. Ich kann nichts tun, mein Reichtum reicht nicht aus, irgendwelche frommen Rituale, seien sie christlich oder sonst irgendwo, ich kann mir bei Gott nichts erkaufen. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich habe nur eine Chance. Ich kann mir das Reich Gottes schenken lassen, wie ein Kind. Ich kann mir schenken lassen, dass Gott eine Beziehung zu mir möchte. dass er die möglich gemacht hat, indem er selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus und so eine Brücke von ihm zu uns gebaut hat. Wenn wir die betreten und Jesus nachfolgen, dann sind wir mit ihm im Reich der Himmel. Und er sagt sogar hier und jetzt schon. Und das ist das Spannende, das beginnt schon hier. Und dann gibt es nämlich noch eine kleine Nachgeschichte in dieser Erzählung. Da heißt es dann nämlich, Petrus begann und sagte, siehe, wir haben alles verlassen. Und sind dir nachgefolgt. Was er damit sagen will, ist Folgendes. Und das ist so eine ganz typische Frage. Ich weiß nicht, Lena, wie oft die bei euch in der Einrichtung gestellt wird. Okay, du lässt dich jetzt taufen und was hast du davon? Das ist so die berühmte Frage. Ich habe immer gedacht, das ist eine Frage des 21. Jahrhunderts, diese Frage der postmodernen Welt. Was habe ich davon? Wir wollen immer wissen, was wir davon haben. Aber die Schüler, die schon mit Jesus zusammengelebt haben, die wollten auch wissen, was haben wir davon? Wir haben genau das gemacht. Wir haben alles stehen und liegen gelassen, unsere Familie, unsere Arbeit, unseren Job und sind dir nachgefolgt. Und er antwortet ihnen. Ich sage euch, dass niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, dass er nicht, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in kommenden Zeitaltern ewiges Leben. Ich versuche das mal so ein bisschen mit meinen Worten zu sagen, was Jesus hier antwortet. Erst einmal, viele denken, ja, Christentum, das ist so eine langweilige Sache, das vertröstet dich so auf die Ewigkeit. Aber mit dem Jetzt-Leben hat das nichts zu tun. Jesus sagt hier ganz deutlich, das hat ja was mit dem Leben hier und jetzt zu tun. Und er eröffnet ein bisschen, was zu seinen Schätzen gehört, die er anzubieten hat, wenn man ihm nachfolgt. Ich komme nochmal, weil das so ein Extrembeispiel ist. Es ist ja schön, wenn man so Extrembeispiele hat, dann muss man sich nicht so persönlich reinnehmen, kann sagen, sind andere, aber die machen auch etwas kontrastreich. Wenn ich einen von den Junkies fragen da im Park und sie so erzählen, warum sie da sind. Ich habe bisher noch nicht einen getroffen, der gesagt hat, er ist gerne da. Ich empfehle euch nicht, dahin zu gehen, aber wenn man dorthin geht, der ganze Boden ist gepflastert mit Kronenkorken. Es stinkt, weil es gibt da nur so ein Dixi-Klo und ich weiß nicht, wo die Leute überall hinmachen. Und die Leute, die da sind, sind oft nicht so besonders angenehm. Und wenn du kommst, gerade wenn sie sich nicht kennen, das erste Frage, ob du Drogen haben willst, ob du irgendwas kaufen willst oder jemand will irgendwelche Hehlerware verkaufen, um sich neue Drogen kaufen zu können. Es ist nicht angenehm. Und ich habe auch eben schon erzählt, dass richtige Freunde hat da keiner. Und trotzdem gehen sie dahin. Warum machen sie das? Und das sagen sie auch. Ich habe sonst keinen Ort, wo ich hingehen kann. Selbst wir Menschen brauchen alle Orte, wo wir das Gefühl haben, irgendwie dazu zu gehören. Wir brauchen Orte, wo andere Menschen sind, mit denen wir reden können. Und wir nehmen oft auch in Kauf, dass es Mist ist, aber Hauptsache, es ist jemand da und ich bin nicht alleine. Wer Jesus nachfolgt, wer sich entscheidet, ihm nachzufolgen, ist nie alleine. Weil du bist automatisch Teil einer Gemeinschaft, zu der du dazugehörst. Eine Gemeinschaft, jeder bringt so seine Geschichte mit. Ich weiß auch nicht, was ihr so erlebt habt zum Teil, aber ich weiß, dass viele nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern zum Beispiel oder ihren Geschwistern. Manche auch eine ganz schlimme Geschichte haben, so in der Vergangenheit, warum sie jetzt hier vielleicht sind, gerade heute an diesem Ort oder dort, wo sie auch leben. Gemeinde, so wie Gott sie sich wünscht und was er anbietet, ist ein Ort, wo ich eine neue Familie haben kann. Hier und jetzt schon auf dieser Erde. Eine Familie, die auch im Idealfall, es klappt nicht immer alles so gut, weil es menschelt noch sehr, aber doch, ich merke, hier funktioniert es doch recht gut, wo man füreinander auch da ist und einander hilft. Eine Familie, die einem gut tut, weil sie den gleichen Vater hat, nämlich den einzigen, der gut ist, Gott. Und diese Familie ist eben nicht nur eine Familie aus Menschen, das habe ich gerade schon angedeutet, sondern in der Mitte dieser Familie ist dieser wunderbare dreieinige Gott, der sich zeigt in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das bringt noch was ganz Spannendes. Das steht so direkt nicht in dem Text, aber das finde ich auch etwas von der Frage, was habe ich davon, wenn ich dir, Jesus, nachfolge? Das ist ja das, was Jesus diesem reichen jungen Mann anbietet. Die Drogenabhängigen fragen mich manchmal, auf was für einen Trip bist du denn? Und Ich habe so verschiedene Antworten, die ich gebe. Jetzt am Mittwoch habe ich gesagt HG. Das sind die englischen Buchstaben für H und G. Und wenn man das in Englisch sagt, heißt das Holy Ghost oder Heiliger Geist. Gott ist ein lebendiger Gott. Und man kann Gott erleben. Gott redet mit uns, man kann seine Stimme hören. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als, so wie die Bibel es beschreibt, den Frieden Gottes im Herzen zu spüren und die Freude Gottes im Herzen zu spüren, von der es in der Bibel heißt, die alles Verstehen und Begreifen übersteigt. Vieles läuft in unserem Leben schief, vieler Menschen, weil sie innere Unruhe haben, weil sie nicht in sich ruhen, weil sie keinen Frieden im Herzen haben. Und wir machen, ich glaube, vieles von dem, was heutzutage auch in unserer Gesellschaft schief läuft, ist, weil die Leute keinen Frieden haben. Echten, tiefen Frieden in dein Herz kann dir nur einer geben. Und das ist Jesus Christus. Und jetzt ist die Frage, die sich in solchen Geschichten immer stellt, was mache ich aus dem Ganzen? Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben oder Anteil zu haben an dem, was du zu geben hast? So würde ich das mit unseren Worten formulieren. Und jeder hat von uns die Frage, was mache ich mit dieser Frage? Also, interessiert mich nicht. Das wäre das Erste und das interessiert viele nicht. Schade, kann ich nur sagen. Und du kannst vielleicht auch sein wie der reiche Jüngling. Vielleicht muss ich das noch so als Fußnote, das habe ich vergessen zu sagen. Was heißt denn dieser Reichtum, den er aufgeben und den Armen verkaufen soll? Jesus sagt, wenn du wirklich diesen Schatz, den ich dir zu geben habe, heben möchtest, dann lass los in deinem Leben, was dich an mir hindert. Vertrau mir einfach, lass es los, weil den Schatz, den ich dir zu geben habe, ist größer als alle Schätze, von denen du meinst, dass sie groß sind. Und dann ist halt die Entscheidung, das ist die nächste Entscheidung, die Jesus quasi dir gibt. Was mache ich jetzt damit? Bin ich wieder reiche Jüngling und sage, nee, meine Xbox, meine Playstation, mein Reichtum, mein keine Ahnung was, mein Hobby ist mir wichtiger als Jesus? Oder machst du es wie die Jünger, die sagen, Jesus, wir verstehen vielleicht auch nicht alles, aber wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagt, das habt ihr nicht umsonst getan, sondern ihr habt den größten Schatz in eurem Leben gewonnen, den man in diesem Leben haben kann. Hier und jetzt schon und in die Ewigkeit. Und darauf lässt du dich heute taufen. Amen.